Einen schönen guten Nachmittag, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie ersuchen, Platz zu nehmen. Wir wollen heute mit unserer Diskussion von Hauptentwicklungen der Sozial- und Kulturanthropologie fortfahren, dort wo wir zuletzt geendet haben, nämlich in der französischen Geschichte der Sozial- und Kulturanthropologie des 20. Jahrhunderts. Zunächst erlaube ich mir, Ihnen noch einen der großen Entdecker und Reiseberichterstatter der Vorgeschichte der akademischen Ethnologie und Anthropologie nachzuliefern. Ich hatte bereits rund um die Diskussion von Louis Henry Morgan ganz kurz auf ihn verwiesen und ergreife die Gelegenheit, weil wir uns gerade in der Geschichte der frankophonen Ethnologie und Anthropologie bewegen, das noch einmal ausführlicher zu tun. Jener große, frühe französische Dokumentarist der Irokesen, den wir also schon einmal kurz erwähnt haben, ist der Jesuitenpater Jean-François Lafitau, der von 1681 bis 1740 lebte und der 1740 den ausführlichen und eigentlich für die moderne Ethnologie und Ethnographie fundamentalen Bericht über seine langjährige Missionarstätigkeit bei den sogenannten Irokesen, Iroquois, vorlegte, Les Mœurs des Sauvages Américains, comparé aux Mœurs des Premiers Temps. Die Sitten der wilden Amerikas, der wilden Amerikaner, verglichen mit den Sitten der frühesten Zeiten, hieß sein Bericht, der dann auch bald auf Englisch erschien. Trotz der missionarischen Interessen seines Autors während seines Aufenthalts eine äußerst ausgewogene, detailgetreue und auch sehr sachliche Darstellung des Lebens der Gastgeber, unter denen er sich viele Jahre aufhielt, umfasste und damit die Vorläuferquelle auch für Louis Henry Morgans Arbeiten über die Irokesen wurde. Ein Bericht, obwohl von einem Theologen verfasst, der zweifellos zu den großen Werken der Aufklärung zählt, wie man überhaupt sehen muss, dass die Ethnologie und Anthropologie nicht nur die eine wichtige Seite hat von ihrer Entstehung her, die wir das letzte Mal angesprochen haben, nämlich die Seite der Verstrickung in koloniale Patronanz, koloniale Auftraggeber und damit zusammenhängend eben auch missionarische Interessen, sondern dass sie eine zweite Seite hat, nämlich die Seite der Verbindung mit dem großen Erbe und dem großen Projekt der Aufklärung. Sodass es bei aller Zuweisung von kolonialen und missionarischen Interessen in der Anfangsphase der Entstehung von Ethnologie und Anthropologie wahrscheinlich dennoch richtiger und ausgewogener ist, wenn man sagt, dass die Entstehung der frühen Ethnologie und Anthropologie in England und in Frankreich am Beginn der Moderne angesiedelt ist, nicht bloß einseitig nur bei den kolonialen und missionarischen Interessen, sondern dass sie vielmehr angesiedelt ist im umstrittenen Spannungsfeld zwischen kolonialen und missionarischen Interessen einerseits und aufklärerischen und enzyklopädischen Interessen andererseits. Das scheint mir die korrektere Herangehensweise auch an die Geschichte unseres Faches zu sein, ohne dass man deswegen schön färberisch leugnen würde, dass Lafitau natürlich als Missionar nicht zufällig dort unterwegs war und sehr wohl praktisch im Auftrag seiner Kirche und der damit verbündeten expansionistischen Kräfte stand, die eben gerade damals drauf und dran waren, den nordamerikanischen Kontinent sich voll und ganz zu unterwerfen. Das als Nachtrag in bibliografischer Hinsicht und auch als Nachtrag zu dem zuletzt über die Entstehungsbedingungen unseres Faches Gesagte. Ich finde das insofern wichtig, als ja nicht alle Fächer so kritisch und selbstkritisch mit ihrer eigenen Geschichte umgehen wie die Ethnologie und Anthropologie. Wir haben es sehr wohl gelernt, spätestens seit den 40er und 50er Jahren, sehr, sehr kritisch, sehr, sehr skeptisch unsere eigene Geschichte zu betrachten. Das ist richtig so, das ist gut so. Andere Fächer haben da weit weniger kritische Bestandaufnahme ihres eigenen Erbes bisher geleistet, als wir auch und speziell mittlerweile im deutschsprachigen Raum. Da sollte man dann aber doch auch die Kirche im Dorf lassen und nicht nur sich schuldbewusst auf die Brust klopfen, was wir bzw. unsere Vorgänger alles für grauenhafte Verbrechen begangen haben im Zuge ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit. Das stimmt so eben nicht ganz. Es gab nicht nur diese Seite, es gab auch die andere Seite. Und die eigentlichen Exekuteure kolonialer oder missionarischer Interessen waren die Ethnologen selbst, wie schon das letzte Mal gesagt, seltener, als dass sie zugegebenermaßen davon mit profitiert haben. Soweit der Nachtrag. Lassen Sie mich nun fortfahren dort, wo ich das letzte Mal geendet habe, nämlich bei Marcel Moss. Wir hatten auf Marcel Moss und auf Arnold van Gennep als die beiden wichtigsten Neuerer der europäischen Ethnologie und Anthropologie insgesamt deutlich und nachdrücklich hingewiesen. Ich gebe auch gerne zu, dass sie mir beide von der spätkolonialen Phase, in der wir uns hier historisch befinden, Zwischenkriegszeit, die allerliebsten und die schätzenswertesten Autoren sind. Nicht zuletzt habe ich mir erlaubt, sie als alte Meister zu bezeichnen, weil ich tatsächlich finde, dass das Buch über die Übergangsriten von van Gennep oder der Band mit dem Aufsatz Die Gabe von Marcel Moss auch heute eigentlich in der Privatbibliothek einer Magisterabsolventin in unserem Fach stehen sollten, in ihrer deutschen Version, und zu den absoluten Klassikern zählen, die weit über unser Fach hinaus in alle anderen sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen, Wirtschaftswissenschaften, Juristerei und so weiter und so fort hinauswirken und die zum Basisinventar unseres Faches zählen. Mit der heutigen Stunde kommen wir zu zwei Autoren, die, wenn Sie so wollen, meine eigenen intellektuellen Großvätergeneration ungefähr betreffen, die also knapp in die Gegenwart hereinreichen. Das heißt, wir wenden uns jener Generation von Autoren zu, die im frankophonen Bereich ganz stark von Marcel Moss und zum Teil auch noch von Emil Durkheim intellektuell inspiriert waren und die das letzte Vierteljahrhundert der frankophonen Diskussionen zweifellos massiv dominiert haben. Diese beiden Autoren sind Louis Dumont, mit dem wir uns zunächst befassen werden, und sein viel berühmterer Zeitgenosse und teilweise Gegenspieler Claude Lévi-Strauss. Wenn man so will, und das nur als Rahmen zum Gewicht dessen, was wir heute diskutieren wollen, wenn man so will, ist dies die Phase, in der die frankophone Anthropologie nicht nur von ihren wichtigen Anfängen hin zur Reife gelangt und zur vollen Blüte. Mehr als das, in dieser Zeit, etwa von den 60er bis zu den 90er Jahren, ist die frankophone Anthropologie die einflussreichste überhaupt auf der Welt. Wir werden noch näher verstehen, dass die 40er bis 60er Jahre, unter Umständen die mittleren 30er bis die 60er Jahre, als the golden age of British social anthropology bezeichnet werden können. Wenn das so stimmt, und es sind nicht alle dieser Meinung, aber die Mehrheit in unserem Fach ist dieser Auffassung, dass von Mitte der 30er bis, sagen wir, Mitte der 60er Jahre the golden age of British social anthropology vorherrscht und in dieser Zeit die von Großbritannien aus unterrichtete, aber weltweit auch mitpraktizierte Art von Sozialanthropologie die führende Strömung in unserem Fach ist, dann kann man mit mindestens genau derselben Berechtigung darlegen, dass von etwa Mitte der 60er Jahre bis etwa in die späten 80er oder mittleren 90er Jahre hinein das goldene Zeitalter der frankophonen Ethnologie und Anthropologie herrscht, die zugleich in dieser Zeit die führende Strömung der Anthropologie weltweit, auch im anglophonen Raum, auch im deutschsprachigen Raum oder etwa im spanischsprachigen Raum darstellt. Und die beiden Kernfiguren, die beiden Kernautoren, um die es hier geht, sind der etwas weniger weit gelesene, etwas weniger populäre, aber nicht minder gewichtige Louis Dumont und, wie gesagt, Claude Lévi-Strauss. Was das Werk von Louis Dumont betrifft, der vor 3 Jahren gestorben ist, als hochbetagter 88-jähriger Mann, so wollen wir zunächst festhalten, dass er der direktere und unmittelbare Schüler von Marcel Mauss ist. Als Auslandsfranzose in Saloniki geboren, sich schon sehr frühzeitig dafür entschied, dass das reine Theoretisieren des letzten Armchair-Anthropologist Marcel Mauss alleine nicht ausreicht, sondern dass es endlich auch in Frankreich notwendig sei, gute Feldforschung zu machen. Ein Punkt, der bis dahin sowohl bei Durkheim wie bei Marcel Mauss gegenüber der großen Theorie ein bisschen zu kurz gekommen war. Ein Punkt, der auch bei Claude Lévi-Strauss, wie wir sehen werden, nicht gerade eine wahnsinnig große Rolle spielte. Solide Feldforschung spielte demgegenüber bei Louis Dumont eine sehr große Rolle. Und das Entscheidende, der entscheidende Ort seiner diesbezüglichen Aktivitäten blieb ein Leben lang Indien. Wir hatten eine ganze Reihe von wichtigen kleineren Studien, die wir alle im Detail hier nicht anführen werden, verfasst. Aber es ist natürlich in der Spätphase des britischen Kolonialismus schon sehr bemerkenswert, dass bei aller Umstrittenheit, die man heute mit seinem Werk verbindet, es nicht ein indischer und nicht ein britischer Anthropologe ist, die das erste große Hauptwerk zur Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur Indiens verfasst haben, sondern ein französischer Anthropologe. Ein Punkt, der viele in diesen beiden Regionen, also auf den britischen Inseln und in Indien, oft auch irritiert und geärgert hat. Ein Punkt, der aber umgekehrt dafür spricht, dass der skeptische Blick aus der Ferne oft auch den Wald sieht und nicht nur die Bäume aus der Nähe. Eine einzige Arbeit von Louis Dumont möchte ich dennoch, bevor wir auf sein Hauptwerk zu sprechen kommen, in aller Kürze erwähnen, weil es dann bei der Diskussion von Claude Lévi-Strauss wichtig ist, davon zu wissen. Und diese kleine Arbeit, von der hier die Rede ist, heißt Introduction à deux théories d'anthropologie sociale. Einführung zu zwei Theorien der Sozialanthropologie. Ich finde übrigens nicht, dass Ethnologen jedes Mal eine Gänsehaut bekommen sollten, wenn in einer Sprache, die sie nicht gleich verstehen, etwas gesagt wird. Introduction à deux théories d'anthropologie sociale, also übersetzt Einleitung zu zwei Theorien der Sozialanthropologie. In dieser Diskussion zweier wichtiger zeitgenössischer Theorien der Sozialanthropologie, die von Ihnen, die wenn auch nur schlecht oder mühsam Französisch lesen können, lade ich trotzdem ein, dieses dünne Büchlein von ca. 60 Seiten sich mal herzunehmen. In dieser Einleitung von Louis Dumont werden die Hauptansätze der französischen und die Hauptansätze der britischen Sozialanthropologie seiner Zeit in aller Kürze mit all ihren Stärken und Schwächen so exzellent dargestellt, dass ich es bis heute bedauere, dass das noch nicht in deutscher oder englischer Übersetzung vorliegt. Es ist wirklich ein meisterhafter Einführungstext, gerade für den ersten Studienabschnitt, um die Grundorientierungen der britischen Sozialanthropologie und die Grundorientierungen der französischen Sozialanthropologie etwa der 50er und 60er Jahre zu verstehen und mitzubekommen, was sie leisten und wo ihre Schwächen sind. Das ist ein weiteres Verdienst des Schaffens von Dumont, das für ihn, anders als man manchmal bei Claude Lévi-Strauss den Eindruck hat, die Theorie kein Selbstzweck ist, also keine L'art pour l'art darstellt, um sie mit weiteren französischen Redewendungen zu quälen, sondern dass die Theorie etwas ist, das auf die Realität hingerichtet ist und sich daran misst, wie viel sie erklären und erfassen kann und wie viel nicht. Und dass von daher Louis Dumont immer jemand ist, für den ein Theorienpluralismus von vornherein gut ist und die allzu einseitige Festlegung auf eine einzige und keine andere Theorie nicht so gut, weil eine einzige Theorie allein in der Regel nach seiner Auffassung nicht alle wichtigen Seiten der Realität erfassen und erklären kann. Also dieser pragmatische und durchaus praxisorientierte Zugang zu Theorie, den Dumont vertritt, den möchte ich bei seinem Werk doch auch positiv unterstreichen. Die Hauptwerke habe ich Ihnen hier kurz an die Tafel geschrieben und ich wiederhole sie für die Kollegen, die vom Dommerk-Mitschnitt her sich der Sache nähern. Das wichtigste Werk nach dem kurzen Bändchen Introduction à la théorie d'anthropologie sociale von Louis Dumont, das, mit dem er berühmt wurde, hat er im reifen Alter von 55 Jahren geschrieben. Das ist der Homo Hierarchicus, lateinisch der hierarchische Mensch oder eben auf Französisch Homo Hierarchicus ausgesprochen. Wenige Jahre danach erschien jeweils in mehreren überarbeiteten Auflagen der Homo Equalis Band 1, der an Gleichheit orientierte Mensch, der egalitäre Mensch, und ganz knapp vor seinem Tod in der für Sie wahrscheinlich zugänglichsten Fassung auf Englisch, der Homo Equalis 2, der bei Chicago University Press 1998 als German Ideology erschienen ist. Dazu, wenn Sie sich das Ganze ein bisschen vereinfacht zugänglich machen wollen, darf ich Ihnen auch meine eigene ausführliche Rezension von diesem Homo Equalis 2 in der englischen Fassung im Current Anthropology empfehlen, wo das Werk auch in Kürze vorgestellt und kritisch diskutiert wird. Aus den Titeln dieser Hauptwerke Homo Hierarchicus, Homo Equalis. Wird bereits das Grundprogramm von Louis Dumont ersichtlich und deswegen ist es einfach und klar, sich hier an den Hauptwerken zu orientieren, weil es das Gesamtövre bereits gut umschreibt. Homo Hierarchicus geht im Prinzip davon aus, dass die nicht säkularisierten und die nicht industrialisierten Gesellschaften der Welt und dabei insbesondere Indien eine Kosmologie, eine Lebensauffassung als vorherrschende Weltanschauung vertreten, die im Prinzip zweierlei Hauptkomponenten umfasst. Oder anders, dasselbe noch einmal ausgedrückt, in Homo Hierarchicus zeigt Louis Dumont anhand seiner Untersuchung der indischen Gesellschaft, dass dort, wie in anderen nicht industrialisierten und nicht säkularisierten Gesellschaften, zwei wichtige Grundkomponenten das gesamte gesellschaftliche Leben prägen. Die erste Grundkomponente ist die Abwesenheit einer voll entwickelten inneren Arbeitsteilung im Sinne der Industriegesellschaften. Daran erkennen Sie schon sehr deutlich, dass Marcel Barras Louis Dumont ein intellektueller Enkel von Emil Durkheim ist, den das Phänomen der Arbeitsteilung, wie wir das letzte Mal diskutiert haben, ja sehr massiv beschäftigt hat. Also die Abwesenheit von Arbeitsteilung. Was bedeutet das? Diese Abwesenheit von Arbeitsteilung bedeutet, immer noch Durkheims Gedanken fortspinnend, dass wir es hier mit Gemeinden zu tun haben in Gesellschaften wie Indien, in denen eben nicht alles vom Prinzip der Arbeitsteilung nach materiellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchdrungen ist, dass in diesen Gemeinden der Zusammenhalt auf andere Weise als auf wirtschaftliche Weise hergestellt und bekräftigt wird und dieser Zusammenhalt, der eben nicht ein Arbeitsteiliger ist, den bezeichnet Dumont als holistisch, als ganzheitlich. In Gesellschaften wie Indien sei also eine von zwei wichtigen Grundkomponenten dadurch gegeben, dass der Einzelne sich immer als Teil einer Gemeinde, als Teil einer auf ganzheitliche Gemeinschaftsinteressen hin orientierten Gruppe fühlt. Das ist ein Gedanke, der nicht völlig neu in der Soziologie und den Sozialwissenschaften ist, wenn Sie an den Klassiker der deutschen Soziologie, Ferdinand Tönnies, denken, zumindest diejenigen unter Ihnen, die Soziologie studieren. So gibt es schon bei Tönnies mit Doppel N und IE diesen Gegensatz zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Gemeinschaft bezeichnet eben eher die ländlich-dörflich orientierte, auf das Gemeinwesen stärker hin orientierte Formation, während Gesellschaft im Prinzip die anonymere, auf Arbeitsteilung hin orientierte Formation darstellt. Als Moss-Schüler, dem die Soziologie wichtig ist, greift also Dumont sicher auch diesen Gedanken aus der Soziologie auf, knüpft, wie erwähnt, eine Idee von Emil Durkheim weiter fort und versucht, diese eine Komponente des Holismus, des gemeinschaftlichen, an agrarisch geprägten Gesellschaften wie dem Indien seiner Zeit herauszuarbeiten. Der zweite wichtige Aspekt, den Dumont als essentiell für die Stabilität und die Grundstruktur Indiens herausarbeitet, neben dem Prinzip des Holismus, dass dieses zweite Moment neben dem Prinzip des Holismus ist jenes, das seinem Buch den Titel gegeben hat. Also das Prinzip der Hierarchie. Es ist ganz klar, dass einem gerade am indischen Material und im Hinblick auf die durch Kasten und Klassen zutiefst hierarchisch geprägte Gesellschaft dieses Moment besonders auffällt. Aber was Dumont deutlich macht, ist, dass in den vorherrschenden Ideen, in den gemeinhin akzeptierten Wertvorstellungen dieser Gesellschaft, das Prinzip der Hierarchie überhaupt nichts Anstößiges ist, sondern ganz explizit als positive Strukturierungsform der Gesellschaft und ihrer Ideen verstanden wird. Was Dumont versucht deutlich zu machen, ist, dass es im Fall Indiens vor allem die Hierarchie zwischen den Polen Reinheit und Unreinheit ist, die die vorherrschenden Wertvorstellungen prägt und strukturiert. Nicht nur im Leben des Einzelnen, etwa die Hierarchie zwischen dem Reinen im Sinn von Essen, im Sinn von Gesundheit, im Sinn von Sexualität und so weiter und so fort, im Sinn von Hygiene prägt, sondern auch die Gesamtgesellschaft und ihre Gliederung in kastenartige Klassen, Schichten und Verbände. Sodass die oberste Gesellschaftsgruppe der Brahmanen eben als die reinsten apostrophiert sind und die unterste Gesellschaftsgruppe, die wie Sie wissen, eine ganze Reihe von mehr oder minder abschätzigen Außenzuschreibungen zu erdulden hat, als die zugleich unreinsten angesehen werden, mit allen Zwischenwerten dazwischen. Für Dumont ist es also wichtig und entscheidend, den Zusammenhang zwischen den großen Ideen, die in einer Gesellschaft vorherrschen, herauszuarbeiten und zu zeigen, dass es nicht nur die Ideen sind, die da wichtig sind, weil sie von vielen geteilt werden, sondern dass diese Ideen auch in den Alltag und in die Praxis strukturierend hineinwirken. Das ist wiederum eine Fortsetzung von Überlegungen, die wir schon bei der kleinen gemeinsamen Arbeit von Dürkheim und Marcel Mauss kennengelernt haben, über primitive Klassifikationsformen. Das knüpft an demselben Interesse daran an, zu erkunden, welche Macht Ideen für das Leben und den Alltag von Menschen haben. Eine ganz zentrale und bis heute folgenwirksame Grundorientierung der frankophonen Ethnologie und Anthropologie schlechthin. Ich habe vorhin eine fragende Hand gesehen, hat sich beantwortet, danke. Demgegenüber, und das gilt es hier zu beachten, versucht Dumont eigentlich von Anfang an zu sagen, naja, ich als Franzose denke natürlich auch meine Gesellschaft mit, wenn ich mich der indischen Gesellschaft zuwende, und es ist geradezu der Kontrast zwischen der von mir untersuchten indischen Gesellschaft und meiner Herkunftsgesellschaft, der hier wichtig ist und Verständnis erst ermöglicht. Aufgrund dieser selbstreflexiven Beobachtung wendet sich Dumont gerade auch in seinem Spätwerk zwischen seinen 50er Jahren und seinen 80er Jahren dann vermehrt den europäischen Gesellschaften zu. Genau das macht auch den Kern seiner beiden Bücher zum Homo Aequalis aus. im Unterschied zum Prototypus der holistischen und auf Hierarchie hinorientierten indischen Gesellschaft, zeigt Dumont in durchaus kritischer Hinterfragung europäischer Werte und Ideale, dass im Gegensatz zur indischen Gesellschaft die europäischen Industriegesellschaften eben nicht auf Holismus hinorientiert sind, sondern auf massive Arbeitsteilung und diese massive Arbeitsteilung in Wahrheit Abhängigkeit mit sich bringt, die aber in den vorherrschenden Ideen, wie wir schon das letzte Mal bei Durkheim ein bisschen vorweggenommen haben, die aber in den vorherrschenden Ideen als das Gegenteil von Abhängigkeit dargestellt werden, nämlich als das Superlativ von individueller Unabhängigkeit in Form des Individualismus. Homo equalis ist eine Bestandsaufnahme zur Ideologie des Individualismus, der als keineswegs Universelles dargestellt wird, sondern als exotische Besonderheit des Westens, die vor allem niemandem sonst eigentlich in dieser Form geteilt wird. Individualismus und Egalität als politische Dimension des Individualismus auf der ideologischen Ebene sind damit verbunden mit intensiver, abhängig machender Arbeitsteilung als die beiden Gegenstücke zu Holismus und Hierarchie im indischen Gegenbeispiel. Wobei Dumont im Homo Equalis Nummer 2 in besonderer Weise auf die deutsche und deutschsprachige Situation eingeht. Das, finde ich, ist ein reifes Spätwerk, in dem er eine kritische Bestandsaufnahme deutschsprachiger und deutscher Kulturen macht, die gerade auch für Österreicher hochinteressant zu lesen ist, und in denen er zeigt, dass der sehr verspätete Weg Deutschlands und der deutschsprachigen Teile der Schweiz und Österreichs in die Moderne dazu geführt hat, dass diese Nachzüglerrolle im deutschsprachigen Raum verbunden war mit einer weniger ausgeprägten Betonung auf Individualismus und Arbeitsteilung und einer viel stärker im deutschsprachigen Raum ausgeprägten Betonung auf Gemeinschaftswerte. In besonderer Weise hebt Dumont dabei hervor, dass im Zuge des deutschen und des deutschsprachigen Wegs in die Moderne in diesen Kulturen etwas der höchste Wert wurde, das nirgendwo sonst diesen höchsten Wert einnimmt, nämlich, so Dumonts Urteil, im deutschsprachigen Raum und in deutschsprachigen Österreich und der Schweiz sei der höchste Wert dieser Kulturen etwas, was in den anderen Ländern und Kulturen völlig unübersetzbar sei, weil es das einfach nicht gibt, nämlich das Wort Bildung. Ja? Versucht sehr schön herauszuarbeiten, wie eine seltsame Mischung von Individualismus und Holismus im deutschen und deutschsprachigen Raum dazu führt, dass eine moralistische Verpflichtung zur Selbsterziehung, die eben nicht Education sei, wo Education ist ein gesellschaftliches Anliegen, während Bildung eine private Pflicht ist, den höchsten Wert eben in diesen Kulturen darstellt. Ein Punkt, über den man mit Recht über vieles, wie über vieles andere von Dumont streiten kann, aber der durchaus Anlass für Diskussionen ist. Dumonts Werk ist von vielen nicht nur kritisch aufgenommen, sondern in vielfacher Hinsicht auch kritisiert worden. Das ist gar keine Frage. Aber es ist eines der einflussreichsten Werke geblieben, die sich mit den Unterschieden zwischen europäischen und anderen Gesellschaften auseinandergesetzt haben. Es war in seiner Zeit auf jeden Fall ganz entscheidend, um europäischen und nordamerikanischen Hochmut entgegenzutreten, der unter dem Vorwand, dass alle Menschen eh so wie wir sind, ja, ein nach 1945 sehr weit verbreitetes Vorurteil, das in irgendeiner Weise ja, besser war als der Rassismus, der vorher geherrscht hat. Alle anderen sind uns unterlegen und eigentlich nicht wirklich menschenwürdig, der also aus einer antirassistischen Konstellation heraus entstanden ist, aber trotzdem die wichtigen Unterschiede zwischen Kulturen und Gesellschaften nicht zur Kenntnis nehmen wollte, indem er hochmütig behauptet hat, alle anderen sind eh so wie wir und damit selbst zu einer Form von demokratisch-rassistischer Einstellung wurde, indem er den anderen nicht zugestanden hat, das Recht auf kulturelle Verschiedenheit in Gleichwertigkeit und europäische Maßstäbe allen anderen sozusagen untergejubelt und zugeschrieben hat. In dieser Situation war das Werk von Louis Dumont sehr, sehr erhellend und wirklich, wie ich meine, von einer spätaufklärerischen Bedeutung, weil es deutlich machte, da gibt es ganz wichtige Unterschiede, die man aus europäischer Sicht gefälligst auch zu respektieren hat. Was in Europa, wenn es existiert, und es existiert ganz massiv, nämlich Hierarchie, verleugnet wird, weggesteckt wird, jedenfalls nicht anerkannt wird, das kann in anderen Gesellschaften der wichtigste Wert überhaupt sein. Eine dieser Aussagen. Das muss nicht überall Reinheit und Unreinheit sein, wie in Südasien. Das kann anderswo auch eine andere Art von Hierarchie sein, etwa die, die wir in der Einführung in die ethnologische Friedensforschung schon diskutiert haben, nämlich jene von Ehre und Schande. Also was konkret entlang dieser hierarchischen Gliederung von Werten in einer gegebenen Gesellschaft zentral ist, das kann sehr verschieden sein. Aber dass es solche zentralen Wertvorstellungen gibt, die dann oft hierarchisch zueinander angelegt sind und die ordnend in die Gesellschaft eingreifen, das verdanken wir unter anderem als Einsicht Louis Dumont. Eine wichtige Kritik möchte ich Ihnen aber nicht vorenthalten, die an Louis Dumont neben anderen Kritiken geäußert wurde. Diese wichtige Kritik stammt von einer seiner wichtigsten Schülerinnen, der bekannten und heute zum Teil auch in den USA lehrenden indischen Anthropologin Hina Das.